Hallo und herzlich willkommen im Darwin-Pod. Bei uns geht es heute auf Leben und Tod, denn wir machen Erfahrungen mit den Weapons of War. Ja, und das mache ich natürlich nicht allein, denn ich habe wie immer dabei meinen lieben Mitpodcaster, den Patrick. Hallo Patrick.
Hallo, ja, noch lebe ich.
Noch leben wir alle.
Noch leben wir alle. Sabine, letzte Folge?
Letzte Folge, ja. Wir sind bei Folge 13, Staffel 3. Die allerletzte Folge bei allen Aufzählungen, DVDs, IMDb, Fernsehserien.de, überall.
Das wäre wild, ne? Stell dir mal vor, es wäre unklar, welche die letzte Folge Sequest wäre. Das wäre wirklich fantastisch.
Nach der letzten Folge in Staffel 2 ist alles möglich, ja.
Das stimmt, ja. Nee, aber kleiner Meilenstein, ne? Nur ganz kurz, das wird nicht die letzte Folge Darwin-Pod.
Nein.
So viel können wir schon mal verraten. Wir sagen am Ende auch noch mal ein bisschen was dazu, aber jetzt besprechen wir einfach mal die letzte Folge Sequest erstmal.
Ja, und wer sich wundert, warum Folge 13, eigentlich haben wir doch immer so 22, 23 Folgen pro Staffel. Ja, zwischendrin hat NBC beschlossen, es war eigentlich nur das Mid-Season-Finale, also so der Climax, der Höhepunkt, dass es einfach mal Mid-Season gecancelt wurde. Also einfach so aus der Kalten heraus.
Ja, und Frank hatte das ja auch so ein bisschen erzählt letztlich, dass auch alle Beteiligten so ein bisschen überrascht wurden, dass die jetzt gerade ihre letzte Folge gedreht hatten. Ne? Ja, Wahnsinn.
Ja, der Episodentitel Auf Leben und Tod, das klingt für mich nach einem Western.
Ja, Weapons of War auch irgendwie ja. So, ne? Also so, das könnte auch so ein Nordstaaten-Südstaaten-Drama sein. Irgendwie sowas.
Ja, und das ist auch ein Titel diverser Filme. Also es gibt einen deutschen Stummfilm von 29, einen US-Abenteuerfilm von 49, einen japanischen Actionfilm von 87 und es ist auch der Beititel Auf Leben und Tod der Serie Rauchende Colts. Also da haben wir schon unserem Western-Film oder Weapons of War klingt für mich aber auch nach einer Weltkriegs-Doku oder einem Computerspiel.
Ja, sowas. Also, ja. Beititel, das Wort habe ich, glaube ich, gerade zum ersten Mal gehört. Ist das so ein ostdeutsches Ding? Oder?
Na, ich wusste es nicht, wie du das sagst. Du hast okay, ja manchmal hier, was weiß ich hier, Star Trek, das nächste Jahrhundert.
Ja, klar.
Das ist für mich das nächste Jahrhundert der Beititel. Also
sehr schön.
Untertitel, Beititel.
Nehme ich sofort in meinen Sprachgebrauch auf, finde ich sehr treffend.
Ja, hier lernt man ganz viele Sachen. Und wo man auch noch ganz viele Sachen lernt, sind unsere Hörempfehlungen, weil Bettina Worche, die kennen wir ja schon als die Meeresbiologin, die auch bei uns zu Gast war, war in einem anderen von uns sehr geschätzten Podcast zu Gast bei Trekkipedia und hat da über allerlei Tiere in Star Trek gesprochen, unter anderem auch Wale und Delfine und Oktopoden. Also wer wissen möchte, was Oktopoden sind, der bleibt dran. Ich erzähle da noch ein bisschen was drüber.
Okay, aber ansonsten auch gerne bei den KollegInnen reinhören. Bettina
definitiv.
Und Trekkipedia immer eine Empfehlung
beides.
Wert.
Ja. Ja, und dann haben wir ja schon oft davon geredet, dass wir bei dem Emiten-Hörspiel immer mal so ein paar kleinere Rollen sprechen. Da ist die neue Staffel gestartet und da sind wir auch dabei. Und ich muss sagen, Patrick, du bist wunderbar gestorben.
Dankeschön. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Das Kompliment hat mir meine Frau auch schon. War sehr schön von dir zu hören. Du bist toll gestorben.
Das sind die Komplimente, die man haben möchte.
Vor allem, weil ich von euch beiden weiß, dass ihr mich beide still vergiften könnt. Das ist
aber wir haben mich auch beide ganz doll lieb.
Ja, ich hoffe.
Wir würden das nie machen. Ja, und die erste Folge haben wir allein aufgenommen und die letzte Folge nehmen wir auch alleine auf. Also wir sind heute ohne Gast, sodass wir eigentlich gleich zu den Zahlen, Daten, Fakten kommen können. US-Premiere war am 9.06.96 auf NBC und die letzte Folge, die ausgestrahlt wurde, davor Resurrection, war am 6.12.95. Also nicht nur, dass sie es Mid-Season gecancelt haben, sondern haben die letzte Folge auch ein halbes Jahr später ausgestrahlt.
Das hat dann natürlich auch keine Sau mehr interessiert wahrscheinlich, ne?
Also, ich krieg so gar keinen Zusammenhang mehr her. Also ich habe ja jetzt, ich schweife mal ein bisschen ab, ich mache gerade ein Rewatch von einer Fernsehserie aus meiner Kindheit, Die fliegenden Ärzte.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe so ein Faible für australische Fernsehserien.
Ist gut. Ist das eigentlich eine deutsche Serie oder ist das einfach eine, die eingekauft wurde?
Das ist eine australische Serie, okay. In Australien gedreht. Mhm. Und da hast du halt auch, dass so Schauspieler in Staffel 1, 2 sind, die dann auf einmal in Staffel 4 wiederkommen und da eine Hauptrolle sind und dann nicht mehr der verzogene Bruder von irgendjemand sind, sondern der neue Arzt.
Also als anderer Charakter.
Also komplett anderer Charakter, geil. Als komplett anderer Mensch. Aber das hat halt damals funktioniert, weil nach 3 Jahren konntest du dich ja nicht mehr dran erinnern, ja. Deshalb denke ich, passt das hier auch. Also da wusste keiner mehr, was da passiert ist. Aber in Deutschland war es anders. Da kam es direkt danach. Da kam es am 19.01.97 auf RTL und Resurrection kam am 12.01. Also wirklich im Anschluss wurde es da ausgestrahlt. Regie führte Steve Spears.
Jetzt bist du abgeschwiffen. Also kannst du die fliegenden Ärzte heute noch guten Gewissens empfehlen?
Ja, definitiv. Also ich war selbst erstaunt. Ich habe es ja früher auch geschaut. Das kam ja so in 80er und 90ern. Da hat ganz viel Australien Fernweh mit reingespielt. Und jetzt kannst du es echt noch, also die Klamotten sind scharf, halt 80er. Klar. Und die Frisuren teilweise. Ja. Aber sie erzählen das sehr unaufgeregt, weil wenn du heute so Retter- oder Ärzteserien guckst, da passiert ja irgendwas. Da fliegt ja am Flugzeug ins Krankenhaus rein und dann operieren wir noch und retten alle.
Mhm.
Und dort sind halt aber auch mal nur so kleine Sachen. Aber sie fassen für diese Zeit damals auch viele Themen auf. Es geht sehr viel um Gleichberechtigung, aber dann wird das auch nicht weggewischt. Es werden die Probleme aufgezeigt mit der Wirtschaftskriege, mit Trockenheit, Klimawandel, Farmsterben. Es geht um die Nuklearversuche, die da in der australischen Wüste gemacht haben auf Kosten der Aborigines. Es geht um die Aborigines, aber der auch nicht mit so einem negativen Blick drauf, sondern auch sehr wohlwollend. Also ich bin echt jetzt erstaunt im Rewatch, wie gut da vieles ist. Ja, und dann ist halt dieses Kleinstadtleben und das ist echt irre. Also die haben ja auch diesen fliegenden Ärzteservice. Das ist, in Australien sind die Entfernungen ja sehr groß und da kannst du nicht einfach mit so einem Krankenwagen mal losfahren. Dann brauchst du Stunden, die du da bist. Also haben die so kleine Cessnas, wo dann die Ärzte halt hinfliegen und die größeren Farmen haben dann alle auch eine kleine Landebahn. Also das gibt's auch im echten Leben, den Royal Flying Doctor Service. Und die sind halt zum Teil auch privat finanziert. Das ist auch immer ein Thema. Und dann denken die sich die tollsten Sachen aus in dieser Kleinstadt, um irgendwie Geld einzuwerben für die Sachen. Da machen die einen 10-Kilometer-Lauf, da machen die einen Triathlon in der Wüste, der dann darin besteht, dass man läuft einen Berg hoch, dann ist da so eine Folienbahn, so eine Rutsche, wo man den Bauch runterrutscht und wieder zurückrennt.
Ach ja.
Ja, also.
Ja, und dann kannst du ja auch immer in eine neue Gegend fliegen, sozusagen, und das ist immer eine neue Geschichte, ne? Finde ich das Konzept eigentlich ziemlich cool. Ja. Ja, Leute, schaut die fliegenden Ärzte. So.
Ja. Und es ist so viel gut zum Runterkommen, nicht so viel, wo hier ständig was Neues passiert oder ständig eine neue große Raumschlacht passiert, ist das gerade sehr schön.
Passt im Anschluss, glaube ich, perfekt an Sequest.
An Sequest.
Wenn man jetzt die letzte Folge gesehen hat, direkt ab nach Australien.
Auf nach Cooper's Crossing.
Genau. Komm mal zurück. Wer hat denn Regie geführt?
Ja, Regie hat geführt Steve Burse. Den hatten wir noch gar nicht. Er hat auch ganz wenige Credits als Regisseur, unter anderem aber 21 Jump Street. Und da haben wir ja ganz viele Leute uns geholt, aber auch so neuere Sachen. Also bei Family Guy war er dabei, bei Dead Like Me, das ist ja eine Netflix-Serie, oder Dark Skies. Und er war aber auch Produzent, unter anderem 106 Folgen von This Is Us, die war ja sehr erfolgreich, oder 188 Folgen von Bones, also dieser Serie mit der Gerichtsmedizinerin. Natürlich auch 21 Jump Street und A-Team und auch hier Bill und Ted's irre Abenteuer von dieser Fernsehserie, die wir auch schon oft hatten. Also ist das wieder jemand, der jemanden hier kannte vom Produktionsteam, der damit reingeholt wurde. Und beim Drehbuch haben wir einen alten Bekannten, dessen Name ich nie richtig aussprechen kann. Das ist wieder Javier Grillo Max Wach oder Zuach.
Darum bin ich immer froh, dass du das machst. Da muss ich das gar nicht aussprechen. Ich könnte es auch nicht.
Ja, und der war ja Produzent bei Lost und The Witcher und den hatten wir aber auch schon bei Destination Terminal, unserer Zugfolge, oder Equilibrium, wo Roy Scheider zurück war. Und Naren Shakar wird noch aufgeführt als Showrunner. Ja, und Gaststars haben wir auch Altbekannte, also wieder Michael Costello. Der war wirklich in jeder Folge dabei jetzt in Staffel 3.
Also den, wie gesagt, den hätten sie einfach mal in Vorspann packen können.
Ja.
Hätte ich ihm einfach mal gegönnt.
Dann wieder Karen E. Fraction, also unser Dr. Perry. Und dann haben wir Julia Nixon als Lieutenant Commander Heiko Kimura. Und die kenne ich als Catherine Sakai. Das war die Freundin von Commander Sinclair, Staffel 1, Babylon 5. Weil als ich das Gesicht gesehen habe, dachte ich, die kenne ich. Ja, und sie hat auch noch in vielen Serien mitgespielt, bei Castle, Nest Bridges, Jack, Walker, Texas Ranger, Chicago Hope, also so die 90er-Serien, 2000er, 2010er. Und sie wurde zweimal für die Goldene Himbeere nominiert.
Was?
Als Worst New Star und Worst Supporting Actress für Rambo 2. Sie hat in Rambo 2 mitgespielt.
Ich fand die relativ solide. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, spielt die furchtbar.
Keine Ahnung, warum sie da so nominiert wurde.
Ja, man müsste mal gucken, ne? Kann ja sein.
Aber fand sie auch nicht so schlimm in Rambo, nö. Also daher.
Okay.
Und dann haben wir als Nebendarsteller noch Traber Burns. Den habe ich aufgeschrieben, weil ich den Namen cool fand. Und der hat ja auch nur eine kurze Rolle hier als Captain John Curry. Mhm. Und der hat so ständig irgendwelche Mini-Nebenrollen gemacht. Er war ein Kellner bei Gilmore Girls, er war ein Nachbar bei Six Feet Under, er war ein Priester bei Monk oder ein Anwalt bei Grey's Anatomy und ein Richter bei Lost. Also nichts Großes hat er gemacht.
Ja, und ein Captain auf dem Bildschirm bei Sequest.
Bei Sequest. Ich fand ihn gar nicht schlecht.
Nö. Macht er das wohl mehr so als Hobby. Ja.
Ja, und auch dieses Mal haben wir eine Television-Vorschau bekommen von Sarah Tamara. Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Ich lese die mal vor. Die Sequest gerät in größte Gefahr, als sie einen Chatpartner von Lieutenant O'Neill an Bord nimmt. Denn eine Gesellschaft rachsüchtiger Kämpfer, die über weit überlegene Waffen verfügen, ist ihr nun auf den Fersen.
Dumm, dumm.
Dumm, dumm, dumm. Ja, da sieht man, wie das Gendern wichtig ist. Ein Chatpartner ist ihr nun auf den Fersen?
Naja, wollt nicht so viel verraten. Ich würde sagen, tauchen wir auch gleich ein in die Handlung. Ja. Wir beginnen zum letzten Mal unter Wasser. Die Sequest taucht wieder durchs Meer. Und wo ist sie diesmal unterwegs, Patrick?
90 East Ridge Trade Zone near the Andaman Sea. Das gibt es mal wieder. Also es ist nichts Geheimes und nichts Aufgemachtes. Es gibt die 90 East Ridge, das ist irgendwie so ein Meerrückengrater-Grabending. Die ist das so unter Wasser eben so gibt. Und die Andaman Sea gibt es eben auch. Das ist so, ja, Pazifik, ne? Nee, Indischer Ozean.
Indischer Ozean.
Also die Ecke und relativ groß auch, ne? Ein relativ großer Bereich.
Und das passt ja auch, wie sie es dann verorten, weil genau. Sie erzählen ja später auch, sie sind im Indischen Ozean. Also diesmal stimmt auch wieder die Geografie, was ja in letzter Zeit nicht immer mal so top war. Also vor allem in Staffel 2 hat das ja nicht hingehauen. Ja, und wir sehen dann auch gleich am Anfang Tony und O'Neill. Also er geht wieder diese schöne Wendeltreppe runter. Und Tony braucht noch jemanden fürs Poker. Also dass Tony Poker spielt, das haben wir ja nun auch schon sehr oft gesehen. Und sie brauchen einen neuen Spieler, weil Lukas zählt die Karten.
Was soll er machen?
Ja, aber Tim hat keine Zeit, denn Tim hat ein Date, ja?
Tim hat ein Online-Date. Mit seinem Chatpartner, wie wir eben. Der erwähnt auch schon ihren Namen mit Kimura, ne?
Ja.
Ein Mädchen aus einer Pharmakolonie. Mhm. Also Pharma mit F-A-R-M-E-R, nicht P-H-A. Und man trifft sich im Internet. Da haben wir das Internet mal wieder. Unser Internet-Vorläufer, ja, macht da halt so einen Voice-Chat. Man könnte auch mit Video, aber offensichtlich ist der Witlink nicht available.
Ja, sie hat die Kamera ausgeschalten.
Genau. Und das ist wohl auch so ein Ding, er hat sie noch nie gesehen.
Ja, aber ist total verliebt. Ja, sie führen ja dann auch so ein Gespräch in mehreren Sprachen, wo er dann auch von seinem Traum erzählt. Ja, und am Anfang sprechen sie Mandarin, hast du reingeschrieben?
Ja, ich kenne hier im Haushalt jemanden, der hat da mal so ein bisschen drum rumstudiert, beziehungsweise die hat da mal so ein bisschen drum rumstudiert. Ja, das ist Mandarin. Sie spricht es allerdings mit Akzent. Offenbar. Aber ja, das ist ja so ein Ding, ne? Sie springen durch die Sprachen. Das findet Tim natürlich auch total interessant. Es wird auch Französisch gesprochen, es wird Spanisch gesprochen. Also es ist so spielerisch zwischen den beiden. Sehr geil. Und da empfehle ich jeder und jedem, die das eigentlich auf Deutsch gucken, wechselt mal die Tonspur. Sie sprechen auch im Original Deutsch. Und das musste ich mir dreimal anhören, bis ich überhaupt verstanden habe, was die da sagen. Es ist total banal, aber das Deutsch gerade von O'Neill ist faszinierend.
Ja, aber das ist ja auch ein schöner Rückgriff, weil das hatten wir ja, ja schon von ihm, dass er so, zumindest diese Sprachen von ihm hatten wir ja schon gehört. Ja, und was wir auch zum ersten Mal sehen, ist sein Quartier.
Mhm.
Mal so richtig. Und da geht die Post ab, ja.
Das ist vollgestellt mit alles?
Ja, also nicht so schlimm wie bei Krieg, aber trotzdem tolle Sachen. Also ganz hinten im Hintergrund ist ein Bild von Klimt, der Kuss.
Mhm.
Und wir wussten ja, dass er kunstinteressiert ist, weil er wollte ja mal Maler werden. Er hatte ja mal seine Paul-Gauguin-Phase zwischendrin.
Ja, und er hat auch Henderson da auch ins Kunstmuseum geschleppt auf dem Date.
Ja,
ne?
Ja, dann sieht man noch ein Bücherregal, ein CD-Regal, wo auch CDs drin sind, eine griechische Vase. Ich weiß nicht, ob er die aus der Bibliothek geklaut hat von Alexandria.
Sein.
Dann hat er zwei Schreibtische, also einen zum wirklich Lesen und Schreiben und auf einen ist der Computer halt drauf und der hat eine ergonomische Tastatur. Und dann hast du noch so einen komischen Holzvogel gesehen im Hintergrund.
Ja, der sieht so richtig gruselig aus, so ein bisschen. Der steht ja neben so einer Art, hier nehme so eine andere Holzskulptur und so. Also alles ganz toll vollgestellt mit Kram.
Mit lustigen Sachen. Ja, und Tim ist so schwer verliebt, er will sogar beim ersten Date ihre Eltern kennenlernen. Also das ist mir noch nie passiert.
Ich meine das auch ein bisschen ironisch, kann ich mir vorstellen. Aber ja, auf jeden Fall, es ist ihm ja super wichtig, ne?
Ja.
Er lässt dafür alles stehen und liegen und so und
ja, irgendwie soll das auch in 2 Stunden stattfinden. Also wir sind kurz vor ihrem ersten Treffen. Aber daraus wird nichts, weil es gibt roten Alarm.
Wie das so ist, ja.
Ja, er muss auf die Brücke, weil es gibt eine Priority Transmission, eine Dringlichkeitsnachricht.
Es wird ein Außenposten angegriffen von unbekannten Kräften. Mayday, Mayday, Knallbum, Peng. Man sieht auch direkt alles explodieren in diesem Außenposten, in dieser Videonachricht. Ja, die Sequest geht wieder auf Warp. Da haben wir es wieder, ne? Die
machen das war aber auch cool, ja.
Ja, das war cool super gemacht. Cool.
So. Ja, mit so, mach das, mach das, mach das und dann zusammenklappen und dann
genau.
Weg ist sie.
Und ja, und dann verliert man den Kontakt zum Außenposten.
Ja, und wir gehen in den Vorspann und ich bin jetzt langsam richtig Fan. Ich habe am Anfang unserem alten Vorspann nachgetrauert, so mit der Musik, aber heute hat das so richtig gepasst, so mit diesen schnittigen, Fassaden, schmissigen
und den Fanfaren. Ist, ne? Ja.
Ja.
Du wirst sie nicht wiederhören.
Ja. Ja. Ja, Außenposten ist kaputt. Wir sind zu spät. Man sieht diese beschädigten Habitat-Untertassen, die wir jetzt ja schon oft bei unterseeischen Stationen hatten. Und überall flackert Licht und es sind auch keine Schiffe in der Nähe zu detektieren. Also wir sind wirklich komplett zu spät und keiner weiß, was so genau passiert ist.
Ja, es war aber auch cool kaputt, muss ich sagen. Mhm. Also
sah schön aus. Ich habe
Zerstörung gesehen und das haben wir echt gut gemacht. Ja, fand ich gut. Und Nils schwitzt. Er ist auch immer der Einzige, ne? Also
ja, ja. Das,
ich weiß nicht, vielleicht verträgt er das Make-up nicht so gut wie andere. Keine Ahnung. Er empfängt kein Signal, man kann keine Überlebenscannen. Ford zoomt jetzt nochmal irgendwie rein, so hier, guck mal da, guck mal hier und analysiert messerscharf. Das war ein taktisch unglaublich sauberer Angriff. Die wussten genau, was sie getan haben. Hohe Präzision, Wahnsinn. Ja, und klar, Hudson versetzt jetzt alles in Alarm. Und Henderson bekommt die Brücke.
Ja, weil Lucas und Ford sollen ja mit ihm zusammen den Angriff analysieren. Also ist jetzt Henderson Nummer zwei.
Finde ich gut.
Sehr schön.
Ja.
Klasse, ja.
Ja.
Die Frau kriegt richtig Handlung jetzt in Staffel 3. Schade, dass es vorbei ist.
Genau, in der letzten Folge nochmal quasi befördert so ein bisschen.
Ja.
Ja,
ja, Tim ist sauer, weil sein erstes Date nach 11 Jahren ist ruiniert. Aber Tony hat da gar nicht so ein Verständnis, weil der sagt, naja, sag das mal den Leuten von dem Außenposten, weil die sind ja alle tot.
Ja, so streng genommen muss man jetzt auch sagen, weil Tim hat auch 10 Jahre
übersprungen.
Also ist sein Date eigentlich ein Jahr her.
Ja.
Und so eigentlich war das letzte Date, das er hatte, Henderson, oder?
Ja, kommt drauf an, ob du Maria mitrechnest, mit der ja so ein Picknick im Park da hatte, wo er dann gekidnappt wurde.
Aber sie hat ihn ja auch so ein bisschen ausgenutzt, ne? Also
ja.
so das Date, um das er gefragt hat bei Henderson, was natürlich auch ein bisschen fishy ist jetzt, wenn man so an Ford und Henderson denkt.
Mhm.
Ja, war es nicht so erfolgreich zumindest für ihn.
Nee, ja. Das war irgendwie noch nie so seins. Ja, und dann gibt's ja eine große Besprechung mit McGeth. Und Lucas analysiert alles und ist der Meinung, das war nicht Makronesien, sondern es waren die Chaudai, von denen wir jetzt zum ersten Mal hören.
Mhm. Die tauchen einfach mal auf. Ja.
Ja, ein ominöses Volk, die sich vor 15 Jahren abgeschottet haben, die da, wo diese Andamansee, dieses Seegebiet annektiert haben, wo wir da sind, und dann sind sie irgendwie untergetaucht und leben auch isolanistisch, also es gibt keinen Handel und nix. Und dann erfahren wir aber auch, naja, dieser Außenposten war nicht nur ein kleiner Außenposten. Star Trek Enterprise und die Vulkanier lassen grüßen.
Ja, wir haben ja auch so ein bisschen Spiel hier. So ein bisschen.
Ja, das war so eine kleine Abhörstation. Ja, und vor ein paar Wochen haben wir so einen Sektion 7 Agenten da in das Gebiet geschickt und der ist irgendwie auch gestorben.
Na, er hat aber noch rausgefunkt irgendwie, dass die Chaudai offensichtlich Subatan-Technik haben. Und das macht sie jetzt natürlich auch verdächtig, diesen Außenposten angegriffen zu haben. Ja, also neuer Player im Game.
Ja.
McGeth will erstmal, ne, dass die Sequest so vor Ort bleibt und UEU-Interessen vertritt. Also man ist ja jetzt auch nicht direkt im Chaudai-Gebiet. Irgendwie scheint das so eine Art Dreiländereck zu sein an der Stelle. Also UEO, Makronesien, Chaudai. Aber das ist eigentlich eine Freihandelszone. Fand ich erst ein bisschen seltsam. Also dafür, dass die Chaudai isoliert sind.
Sind, ja.
haben die ganz schön viel Einfluss darauf, wo da die Grenzziehung ist und solche Geschichten. Aber ja, es ist irgendwie so eine Art internationales Gewässer, Freihandelszone, und alle haben ihre Aktien drin. Was ich ganz interessant fand, Chaudai, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen, aber ich habe es auch nur gegoogelt und mir nicht als Sprachausgabe geben lassen. Das heißt wohl so ein bisschen so viel wie Dynastie als Wort im Chinesischen, und es gibt ja so Bezüge zur chinesischen Philosophie über den dynastischen Kreis und so und wie Dynastien kommen und vergehen und so, und das Chaudai auch Teil des Wortes. Also so ganz gewählt eigentlich so als Wort.
Richtig gut. Ich glaube, die wollten hier richtig was
die
aufbauen.
Die wollten nochmal was Neues machen. Ja.
Nochmal richtig was raus reinholen. Ja, wir haben wieder ein Videotelefonat mit Tim und seiner Freundin. Und wir sehen noch was von seiner Kabine, ja, weil er hat sogar ein Bett, ein großes Bett.
Auf einmal haben die da Betten. Ja. Nee, wenn ich so an Lukas und Tonis Quartier denke, mit so Jugendherbergsstil und so.
Oder nur so eine kleine Kajüte. Nee. Oder später sehen wir ja noch ein anderes Quartier, was ja auch viel an militärischer und minimalistischer ist.
Aber Tim, der wohnt da schon sehr bequem. Da hat er noch so einen Gebetsteppich an der Wand.
Und die Friedenspfeife.
Das ist eine riesen Friedenspfeife. Also so wie sie sich eigentlich Karl May ausgedacht hat.
Und da dachte ich, was soll das denn jetzt? Ich dachte, er ist doch hier super strenger Katholik. So sehr gottgläubig war er doch immer. Und der immer
gebetet hat. Ja, ist ja schon offen für andere Kulturen. Also,
ja, das ist schon.
Das glaube ich schon so. Ne? Und er hat auch noch ein Bild tatsächlich wieder, nochmal ein neues. Der Punkt im Podcast, wo ich schlecht Französisch rede. Das heißt Rue de Paris, Temps de Pluie.
Ja, es regnet, das sieht man auf dem Bild.
Genau. Von Gustave Caillebotte. krass, dass die da nochmal so richtig aufgefahren haben, irgendwie so Sachen hinzuhängen und zu machen und zu tun. Wahnsinn.
Und es sind ja tolle Bilder. Also dieser Klimt-Kunstdruck, der Kuss,
ja.
Der ist ja auch ganz berühmt, den gibt es ja. Und auch dieses Bild, also würde ich mir auch hinhängen.
Also haben sie nochmal ordentlich mit dem Fundus gekramt oder so, ne?
Ja, und seine Freundin macht jetzt ein bisschen Druck, weil sie will jetzt unbedingt wissen, wo er ist, weil sie will ihn unbedingt treffen. Sie hat sogar einen Shuttle von der Kolonie geklaut und ist jetzt auf dem Weg zur Sea-Quest.
Wow.
Und jetzt wird Tim so richtig mulmig. Ich bin hier auf dem Militärboot, ich kann dir ja nicht meine Koordinaten geben.
Und wir sind in so einer Krise?
Wir haben ja eigentlich roten Alarm.
Ja.
Ja. Ja, und dann sagt sie, ja, aber ich habe doch keinen Treibstoff mehr. Und dann jammert sie noch ein bisschen. Und dann will er ihr doch helfen und sagt, naja, hier sag mir, wo du bist und versteck dich und ich komm dich holen, ist ja so seine Redensart. Und dass wir in einer Krise sind, sehen wir auch, weil Fredericks und Toni sind mit den Subfightern auf Patrouille gewesen. Also die haben nachgeschaut, ob da wirklich niemand mehr draußen ist.
Genau, die kommen so rein und Toni erwischt dann dabei eben O'Neill. Man ist ja da in dieser Undock-Shuttle-Schleuse-Geschichte, wie er gerade ein Shuttle klar macht, um eben die Angebetete zu retten. Und dann erzählt Tim mal wieder, wie frustrierend sein ganzes Leben ist. Also das hatten wir schon mal, dass Tim irgendwie so sein Leben scheiße findet, obwohl er eigentlich die ganze Zeit geile Sachen macht. Und schon 15 Mal allen den Arsch gerettet hat, hat er offensichtlich immer noch Minderwertigkeitskomplexe. Toni hilft ihm da natürlich. Und das ist schon auch so ein bisschen krass. Also dass die beiden jetzt, während roter Alarm ist, quasi beschließen, nö, wir hauen jetzt hier mit dem Shuttle ab.
Ja, er redet ihm ja vorher nochmal so ein bisschen ins Gewissen und macht das nicht und denk mal nach, aber lässt ihn dann auch nicht alleine los. Also ich weiß nicht, ob er erst noch gepokert hat. Nee, ich bleib jetzt hier sitzen. Wenn du losfährst, dann ziehst du mich mit rein. Aber das ist ihm egal. Also Tim ist voll im Freundin-Rette-Modus.
Ja, das Shuttle ist übrigens auch wieder die MR7.
Sehr schön.
Finde ich sehr schön, ja.
Ja, und leider bleibt der Ausflug nicht unbemerkt, weil Lukas detektiert das sofort.
Ja, natürlich. Das habe ich nicht gedacht. Ja.
Ford ordert sie zurück und Hudson schickt gleich noch Subfighter hinterher, der ist richtig pisst.
Und das ist auch so lustig, dass die nicht wissen, wer das ist.
Ja.
Es scheint ja auf der Brücke unklar zu sein, wer das ist. Da müsste sich Hudson nur einmal umgucken. Hey, der O'Neill ist gar nicht da. Und der Piccolo ist auch nicht da. Wer könnte da schon drin sein? Ja.
Ja, und jetzt wird's spannend, weil jetzt kommt ein unidentifizierbares Shuttle-Schiff auf sie zu. Es streift sie erst und ist dann direkt vor ihnen. Und es ist Heiko Kimura von den Shaudai, die Freundin.
Ja, also die, das ist der Reveal, ne? Sie ist eigentlich eine von denen. Das musste so lachen, als ich das aufgeschrieben habe, weil die Heiko heißt. Mhm. Und das ist bestimmt ein total akzeptabler asiatischer Name, aber ich musste immer an diesen deutschen Namen Heiko denken. Ja. Ja, und sie hatte ja auch so eine geile Battlestar Galactica Samurai Helm Ding sie auf mit automatischem Visier, das so hoch und runter klappen kann. Ja, schon irre nochmal was aufgefahren und sie bittet jetzt um Asyl.
Hm, mich hat das so ein bisschen so an Stargate erinnert und auch so das Shuttle.
Mhm. So ja,
An die Serien.
Ja, stimmt, das ist so wie die Goa'uld. Ja, so ein bisschen. Das,
auch mit diesen Hoch- und Runterfahren da so. Und die, das passt so ein bisschen.
Also jetzt ist auch direkt klar, okay, offensichtlich hat sie irgendwie da an Tim manipuliert, um da irgendwie Kontakt zu haben und in Richtung UEO irgendwie was machen zu können, ja.
Ja, und also Toni und Tim kommen wieder zurück an Bord, müssen jetzt Hudson alles gestehen, werden erstmal suspendiert in die Quartiererverband, haben Glück, dass sie nicht Kiel geholt werden, weil Hudson ist richtig stinksauer.
Ne?
Ja. Ja. Der ist richtig sauer. Ah, zu Recht, ja. Mhm. Also völlig zu Recht. Kimura kommt an Bord und Tim schaut sie total verliebt trotzdem an, ja.
Ja, man muss ja auch sagen, also, ne?
Eine hübsche Frau, ja.
Hübsche Frau, also hätte ja auch irgendwie ein 40-jähriger, glatzköpfiger Mann sein können, so wie das im Internet ist, wenn man sich verliebt. Ne? Da hat er schon Glück gehabt, ja.
Ja, und dann gibt's auch was Neues. Also wir fahren heute alles auf nochmal.
Wahnsinn, ja.
Ja, wir haben den Ganzkörperscanner auf einmal.
Und der sieht toll aus.
Ja, super. Und wir erfahren auch, was es so an Sachen gibt. Also irgendwie kann es sein, dass man Menschen mit Mini-Nukes, also kleinen Bomben versetzt in der Blutbahn oder irgendwelche Skip-Tracers oder auch radioaktiv markierte Elemente, wo man dann Leute rückverfolgen kann. Das ist ja auch oft so ein Trope bei Star Trek und so.
Genau, das kennt das Ding alles, das ist aber alles negativ, ja.
Aber dafür hat sie irgendwelche Bioimplantate, also Haufen Drähte da im Rückenmark und im Kopf. Also ist da verkabelt.
Aber da sagt Doktor auch gleich, nee, davon geht keine Gefahr aus. So, nö.
Ja, und dann gibt es ein Verhör, wo auch McGaff mit über Video zugeschaltet ist. Und dann gibt sie ja erstmal zu die Catfish-Nummer mit O'Neill. Ja, dass sie da ja so angebandelt hat, um Informationen zu sammeln und alles.
Ja, sie war das gleich ein Angebot, ne? Ihr kriegt meinen Subfighter hier mit geiler Technik. Ich gebe euch Militärgeheimnisse von Chaudhary und was ich alles sonst noch so weiß, ich will da für Asyl haben und aber auch sofort hier bitte in UEO-Gebiet gebracht werden.
Ja, also raus aus der Gefahrenzone. Aber das sieht Hudson erstmal nicht so. Also sagt er, naja, weiß ich nicht. Und sie, das brennt jetzt hier. Sie haben keine Ahnung, mit wem sie da zu tun haben. Und ich hatte auch Kontakt mit ihren super Geheimagenten, Sektion 7 Agenten, ja. Also wir erfahren auch, sie war wohl der Kontakt, der da von dieser Geheimtechnik berichtet hat. Ja, und dass das super Geheimtechnik ist, erfahren wir auch gleich im Anschluss, weil Lukas und Fredericks schauen sich diesen Chaudhary Subfighter an. Und das muss es ein super tolles Stück Technik sein. Alles 100% made in Chaudhary.
Made in China, ja.
Ja. Mit Atomantrieb und super Tarntechnik. Nur bei den Waffen sind sie nicht ganz so gut. Aber sonst alles super.
Genau, und die Pilotinnen von so einem Fighter, die sind halt auch direkt irgendwie damit verbunden. Das ist so ein bisschen wie Fredericks mit ihrem Implantat, aber noch viel besser. Die gehen halt quasi mit den Subfightern zusammen auf und das macht sie natürlich quasi unbezwingbar. Die UEO hat damit auch schon mal experimentiert, dann aber die Versuche gestoppt, weil da ständig Leute bei gestorben sind und so. Ja. So eine Vernetzung überstehen nicht alle Piloten, nur 3 von 10 und sie ist wohl sehr schmerzhaft.
Bevor wir uns da irgendwie noch weiter damit auseinandersetzen können, passiert auch schon wieder was, weil jetzt greifen die Chaudhary auch Makronesien an. Also irgendwie sind die gerade komplett auf Krawallkurs Und in der Zwischenzeit verhört jetzt Hudson auch noch Kimura. Und dann erfahren wir auch von diesem Interface, was sie da am Rücken hat.
Ah, sieht das jetzt, ne? Und jetzt, ja. Jetzt so richtig so Plantine da.
Und einen richtig großen Anschluss da, so genau. Ein Stecker.
Mhm. Sie hat auch die chinesischen Zeichen für Leben und Tod in ihre Hände eingebrannt. Die hält sie nur noch mal dramatisch da so hin. Sind tatsächlich wohl offensichtlich auch die Zeichen für Leben und Tod, zumindest so Kurzzeichen. Man muss da wohl eigentlich was dranhängen. Damit das wirklich stimmt, aber so für eine Abkürzung reicht. Ja, da erzählt sie auch noch so dramatische Geschichten, ne? Wenn Chao Dai im Militär dienen, ist echt kein Zuckerschlecken, das wird alles, ist alles knallhart.
Ja, und auf Leben und Tod ist halt auch das Motto sozusagen.
Genau, von ja. Und ja, das scheint ganz, ganz schlimmes Land zu sein, auf jeden Fall. Im Hintergrund läuft so asiatisch angehauchte Kitschmusik, da muss ich so ein bisschen grinsen. Aber ja.
Ja, und dann wird erstmal noch O'Neill im Besprechungsraum zitiert. Also Ford versucht noch kurz Frühsprache für ihn zu halten. Und er hat aber schon abgeschlossen. Also er will ja drinnen mal wieder seinen Rücktritt einreichen. Mhm. Der wird wieder mal abgelehnt. Weil wir brauchen ein Sprachmultitalent, gerade in dieser Krisensituation. Aber er ist noch nicht ganz aus dem Schneider, weil Hudson wäscht ihn nochmal richtig in den Kopf, ja, wie er das so machen könnte.
Ja, meanwhile Kimura. Kimura ist ja in so einer Art, eine Mischung aus Quartier und Arrestzelle. Das ist schon sehr karg. Das wird immer gesagt, sie soll im Quartier gebracht werden, aber eigentlich steht da nur ein Stuhl. Oder macht sie so eine abgefahrene Ablenkungsaktion mit dem Stuhl, macht so ein bisschen Tai Chi. Und dann nimmt sie sich auch noch lauter Hightech aus ihrem Anzug, den man eher vielleicht mal hätte abnehmen können, aber hat man nicht gemacht. Und damit kann sie die Kamera irgendwie in so eine Endlosschleife packen. Es sieht so aus, als würde sie weiter auf dem Stuhl sitzen. Dann wird ihr Essen gebracht. Aber sie sitzt gar nicht mehr auf dem Stuhl, sondern springt von hinten, macht Karate und schlägt die Waffen nieder und schlägt sich durch bis zu ihrem Subfighter. Wow. Überwältigt zwischendurch auch noch Lukas. Und schafft es tatsächlich, das Ding wieder ins Wasser zu bringen.
Ja, also seit Prodi weg ist, ist mit dem Wachen auch nichts mehr los. Ja.
Also das ist mal wirklich ein Armutszeugnis für die Sicherheit.
Das sind nicht mehr Prodis beste Männer.
Felix wird direkt hinterher geschickt.
Und es gibt jetzt totale Subfighter-Action, also so eine Verfolgungsjagd mit Kimura, sagt jetzt, naja gut, wenn die OIO jetzt mich nicht will, dann probier's halt in Makronesien. Tim versucht sie nochmal anzufunken, sie gibt ihm aber komplett eine Abfuhr. Und dann gibt's eine wilde Verfolgungsjagd mit Fredericks und dann kann sie mit ihren Subfighter aus dem Wasser raus springen und wieder rein. Und das geht wohl nicht oder das macht keiner, weil es zu gefährlich ist. Aber sie ist halt so badass Unterwasserpilotin, sie macht das alles, kennt kein Schmerz und nix. Ja, und jetzt greift Makronesien ein, weil da gab es wohl so einen getarnten Aufklärungsfrachter oder so ein kleines Boot da. Und dann werden sie mit einem EMP beschossen, also einem elektromagnetischen Impuls. Und irgendwie kann, und dann ist sie manövrierunfähig. Und Fredericks hat aber wieder diesen Crabbler, also diesen Greifhaken, den wir ja schon ein paar Mal hatten. Und damit kann sie sie fangen und bringt sie dann so per Abschleppleine zurück zum Schiff.
Ja, aber es mit dem EMP, das geht ja richtig auch durch sie durch. Ne? Also sie hat diese Drähte da im Körper und da wird die arme Heiko mal ordentlich durchgetasert.
Ja, und jetzt kommt unser Captain Curry.
Ach, toll, ja.
Ja, es gibt da so ein Standoff, aber auch nicht wirklich so ein Standoff, weil er von Anfang weiß, naja, ich bin hier eine Nummer kleiner und habe wohl nicht so die Kräfte. Und begrüßt ja erstmal Hudson mit dem schön mal den Helden von Nexus zu treffen.
It's an honor to stand face to face with the hero of Nexus. Das hat mich auch so an Klingonen in Star Trek erinnert.
Ja.
Die sagen, ah, Kirk, hallo. Das war schon schön. Ne? Man eint sich so nach so ein bisschen Säbelrasseln, so mehr oder weniger unausgesprochen darauf. Ne? Wir eskalieren hier mal nix.
Naja, weil Hudson fährt ja dann noch erstmal alle Torpedorohre rum. Und droht ihn ja so aus dem Wasser zu pusten. Und dann sagt er ja, da ist ja so der Status quo, na, wenn du es nicht machst, mache ich jetzt auch nichts.
Aber es hat keiner sein Gesicht verloren. Das ja, war ja. Irgendwie schon so, alles
war,
klar.
War cool, ja. Weil die Sequest ist ja ganz klar überlegen. Ja, und Kimura ist halt jetzt stark verletzt. Sie kommt auf die Krankenstation.
Wird jetzt nicht mehr bewacht?
Nö. Bolil kommt zu Besuch.
Mhm.
Ja, und dann wird sie wach und würgt ihn erstmal, weil sie ja denkt, wird angegriffen. Und dann gibt es so ein bisschen eine Aussprache, wo sie so erzählt, dass halt ihre Eltern ganz fies vom Regime getötet wurden und dass sie deshalb da los will und dass sie ganz viel lügen musste in ihrem Leben. Und das sagt ja, ist ja Tim dann beleidigt, ja, ja, das glaube ich dir. Und dann sagt sie, na ja, Junge, wie naiv warst du denn? Du glaubst, ich bin ein kleines Farmermädchen, also das Mädchen von der Farm, vom Bauernhof, aber ich kann 8 Sprachen, habe ein super IQ und höre mir die ganze Zeit dein Gejammer an. Also, ja, dem da gut was vorgemacht, dass er eigentlich hätte merken müssen, so gut kann doch niemand sein.
Aber sie kann ja 8 Sprachen, ne? Das ist ja schon. Ja, gut. Also es ist ja jetzt auch keine Qualifikation, die du brauchst, wenn du da, also üblicherweise nicht, wenn du irgendwie im Militär Subfighter-Pilotin bist.
Ja.
Ist ja schon faszinierend. Ja, ganz schlimm alles. Also die Eltern wollten wohl irgendwie schon Chao Dai verlassen, sind dann auch irgendwie böse umgebracht worden auf ganz fiese Art und Weise. Und
ja, denen hat man diese Mini-Nuklearbomben ins Blut injiziert oder Mini-Bomben und die wurden dann auf einem öffentlichen Platz in die Luft gejagt. Also echt übel.
Und darum ist sie halt quasi ins Militär, nur damit sie dann quasi darüber irgendwie abhauen konnten. Ne? Ich habe mir bis an dieser Stelle noch gedacht, spielt die ein doppeltes Spiel?
So ein Doppelagent?
Ne? Ja.
Ja, jetzt wird das makronesische Boot wieder angerufen. Es kann noch ein Mayday absetzen. Nicht angerufen, angegriffen. Angerufen vielleicht auch. Aber die rufen jetzt die Sequest an, bitten um Hilfe. Ja, und Kimura geht's wieder so gut, die kann einfach mal so auf die Brücke gehen und sagt,
naja.
Das sieht
auch geil, ne? Kann da einfach so rein.
Also Security ist nicht top. Und sagt so, naja, die kommen jetzt, um mich zu holen. Und ihr habt keine Chance, gebt auf, ja? Ihr könnt euch nur noch ergeben. Und das sieht Hudson gar nicht ein. Also dieses Schiff gibt nicht auf, wir weichen keinen Kampf aus. Und dann gibt's ein wildes Gefecht, also Ford feuert aus allen Rohren, also tippt wie wild auf der Tastatur.
Das hört man auch.
Wirklich, ja, das ist so lustig.
Also der muss da ganze Romane eingeben, offensichtlich, um da die Waffen abzufeuern. Das ist wirklich
alles MS-DOS-Befehle, ja. Die dauern länger. Die Sequest ist ja ein bisschen älter. Mhm. Ja, aber wir kassieren auch einige Treffer. Also Henderson sagt die ja immer an. Und es werden auch die Subfighter losgeschickt, also Tony und Fredericks wieder.
Tony ist auch nicht mehr suspendiert jetzt.
Naja, wir haben ja nicht so viele Piloten. Pody ist nicht mehr da, er hat das jetzt gelernt, das kann ja auch nicht jeder. Und die Chao Dai schicken jetzt auch noch ihre Angriffs-Shuttle los, also die gleichen. Und die fliegen auch richtig so Kamikaze-Angriffe, also die rammen auch mit sich selbst das Schiff. Tony kann einen abschießen. Aber auch wir haben Verluste, weil Fredericks wird abgeschossen und ist dann einfach tot.
Ja, das fand ich krass. Auch so undramatisch irgendwie, ne?
Ja, so
keine krasse Musik. Sie hat jetzt auch in der Folge nicht nochmal großes Drama gehabt oder so.
Nö, also.
Auch eine große Ansprache, ja.
Vor 1-2 Folgen haben wir sie endlich mal so ein bisschen kennengelernt, mal so ein bisschen als Mensch und dann zack, weg. Ja, und dann gibt es einen richtig großen Treffer auf der Sequest, dass sie richtig hier so die Konsolen im Hintergrund explodieren, Menschen durch die Gegend fliegen. Also Toss wäre neidisch gewesen.
Ja, als wild. Also das ist jetzt zack, zack, zack passiert alles. Wahnsinn. Ja,
ja und dann werden sie ja angerufen von diesen Chao Dai-Captain da. Und dann ergibt sich ja Kimura und sagt, sie stellt sich, sie kommt zurück und ist halt sozusagen bereit, sich zu opfern, damit die Sequest jetzt nicht komplett aus dem Wasser geschossen wird. Und Tim möchte sie aber zur Shuttle Bay begleiten.
Und er macht was Kluges.
Er betäubt sie, ja.
Ja, er hätte sie vielleicht fragen sollen oder so. Aber die Idee ist eigentlich gut, ne? Der Subfighter, also ihr Subfighter, wird mit Autopilot rausgeschickt. Den hat er irgendwie schnell gelernt. Auch irgendwie so, ich habe das gesehen, es muss doch ein Autopilot sein. Da habe ich den einfach benutzt. Und weil die Chaudai ja so knallhart sind, schießen die halt direkt den Subfighter ab und müssen davon ausgehen, dass Kimura jetzt tot ist. Aber ist sie ja gar nicht, weil Tim hat sie an Bord behalten, musste danach aber auch nochmal durch die Tubes tauchen. Und das habe ich nicht verstanden.
Das Einzige, was Sinn machen würde, wäre, wenn dieser Autopilot-Knopf außen am Schiff ist. Was aber auch keinen Sinn macht.
Achso, du meinst, der war draußen und ist wieder rein?
Ja, dass der irgendwie da, weil sonst wüsste ich nicht, warum er da so rumtauchen sollte.
Ja, eben. Also ich hatte ja so das Gefühl, er hat sie betäubt, dann haben sie das Shuttle ins Wasser gelassen und dann ist er in den Moonpool gesprungen und losgeschwommen, keine Ahnung. Aber ja, vielleicht, ja, danke. Danke, das macht so mittelmäßig Sinn.
Aber wenn du einen Autopilotenknopf draußen dran machst, dann macht er hoch nicht.
Ich weiß nicht. Reden wir nicht weiter drüber. War schön, dass wir die Tubes nochmal gesehen haben.
Ja. Ja.
Dafür, dass wir Darwin in der ganzen Folge nicht sehen.
Gar nicht sehen. Nein.
Schade.
Kimura nutzt jetzt ihre Chance, bittet nochmal um Asyl und sagt, ihr braucht doch noch einen Piloten, oder?
Felix ist doch gerade gestorben. Ja, das ist echt ein bisschen wild, ne?
Ja, und Fredericks war ja Hudsons Protégé, das sagt er ja auch, ja, und der will sie ja gar nicht haben, ist ja nicht von ihr überzeugt. Wird dann aber von McGeff nochmal einzeln ins Gebet genommen, hinter verschlossener Tür.
Das hätte ich so gern gesehen.
Ja, dann kommt er ja raus und sagt ja, naja, dann gut.
Das ist so verrückt. Das geht doch vorne und hinten nicht. Du kannst doch nicht
einen nordkoreanischen Überläufer aufs Flaggschiff lassen.
Ja, und was hat denn McGeth da für Aktien? Also, wir wissen ja nicht, was jetzt vielleicht noch passiert wäre in der weiteren Staffel. Vielleicht wäre das ja irgendwie hintenrum aufgelöst worden, dass man gesagt hat, oh, das war groß vorbereitet und hier und da und McGeth wusste vielleicht schon was und hat so
die Eltern wurden als Doppelagenten eingeschleust und bla.
Keine Ahnung, ne? Aber so wie wir es jetzt sehen, ist das schon echt
wild.
Ja, nee, dann, wirst du jetzt Lieutenant Commander, bitteschön.
Ja, also du warst ja Lieutenant Commander, genau. Dann bleibst du Lieutenant Commander.
Das ist schon, ja, wirklich abgefahren.
Ja, und jetzt sind wir nochmal in Tims Quartier, also sie besucht ihn ja nochmal.
Packt der da? Also will der jetzt doch irgendwie den Dienst quittieren? Irgendwie sieht das so aus, ne?
Ich dachte, der räumt auf, weil der so ein Pokerspiel,
okay.
Er räumt ein bisschen auf, ja.
Er hat ein cooles Shirt an, von der University of Detroit Mercy, Class of 2020. Auch interessant, das heißt, er hat ja wahrscheinlich dann direkt, ist er von der Uni direkt auf die CQS gekommen.
Ja, eigentlich haben wir 2018 ja angefangen, dann muss er ja zwischendrin nochmal einen Abschluss gemacht haben.
Stimmt.
In Staffel 2, Fernstudium, keine Ahnung.
Aber die gibt's. Die University of Detroit Mercy und das ist tatsächlich eine sehr katholische Universität. Also
das passt wieder.
Genau, da hängen auch irgendwie Jesuiten mit drin und solche Sachen. Und, mit Tim, also gehen sie ziemlich konsequent um in dieser Folge, muss ich wirklich sagen, ja. Und es gibt schon wieder Kunst zu sehen, auch wieder in seinem Zimmer, so afrikanische Holzmasken. Es gibt nochmal wieder ein abgefahrenes Foto im Hintergrund, nämlich von Ruth Orkin, das American Girl in Italy. Das ist auch so ein ikonisches Foto. Also da ist es wieder aufgefahren ohne Ende. Ich weiß nicht, was die mit Tim in dieser Folge vorhatten, aber dieses Zimmer haben sie echt vollgestopft. Wahnsinn.
Nicht, dass sie den Charakter auch noch aufbauen wollten, nachdem sie ihn so ziemlich isoliert hatten, bis jetzt ignoriert hatten. Ja, Kimura hat auch dann gleich eine super neue Uniform.
Man hat ja auch gleich so Rangabzeichen ausgedruckt, wo ihr Name draufsteht und so. Ja.
Ja, und sie sagt, naja, ich habe ja nicht alles gefegt, das kann man ja nicht so lange, so ein bisschen Gefühle habe ich schon für Tim. Ja, aber der ist immer noch enttäuscht.
Kann ich verstehen.
Ja, weiß nicht, wie das hätte weitergehen sollen.
Nee, das wäre jetzt schwierig geworden wahrscheinlich. Ja,
ja, und jetzt wird es richtig deep, nochmal zum Schluss.
Wir kommen jetzt, Sabine?
Die letzte Szene, die letzte wirklich Szene. Die letzte.
Die letzte Szene ist die Quest. Ja. So, erzähl.
Also wir sehen Fredericks Quartier, was ja wirklich winzig ist zu den Themen, was wir davor gesehen haben, was ja wirklich nur Tür auf und dann ist ja gleich das Bett, die Koje. Und da packt die, und alles sehr spontan. Man sieht nur noch eine Lampe und das war's und das Bettzeug. Und Hudson packt Fredericks Sachen. Und wie für einen richtigen Berufsmilitär hat sie ja auch kaum. Das passt ja in den kleinen Schuhkarton rein. Und das sind auch nur so ein paar Bücher, ein paar Fotos und das war's. Toni kommt noch vorbei. Also wir haben auch wieder diese schöne Beziehung Hudson-Toni. Und er bittet ja seine Hilfe an. Aber Hudson sagt, er ist schon fertig. Ja, und dann zieht er das Namensschild noch ab von der Tür, also von der Halterung. Dann sehen wir noch mal so einen Shot auf die leere Kabine.
Er macht das Licht noch aus, ne? Ja.
Tatsächlich, er macht das Licht auf der Sequest aus, weil dann ist Schluss. Also super Meta, ja.
Ja, man sieht die Sequest noch mal so kurz wegschwimmen, ne?
Aber ja. Und dann auch halt im Abspann noch so schöne Sequest-Szenen hin und her, aber der Captain macht das Licht aus.
Krass.
Und wir sind durch.
Wir sind durch.
Wir haben es geschafft.
Was sagst du denn zu der Folge?
Also super, super. Delfine gibt's für die Innenausstattung wieder mal.
Fürs Quartier.
Für das Quartier. Und was sie sich da wieder überlegt haben und auch mit diesem neuen Shuttle-Design und diese Armeeanzug und was sie sich da so überlegt haben mit dieser neuen Kultur, also das Worldbuilding, super, 1A, top. Die Geschichte, ja, gab auch schon viel schlechtere, gab vielleicht auch schon bessere, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Für die Geschichte würde ich 3 Delfine geben, aber für diese ganzen schönen verliebten Details gebe ich noch einen halben drauf. Noch einen Zwergdelfin.
Ja. Cool.
Ja. Patrick, wie hat dir unsere letzte Sequest-Folge gefallen?
Das ist so ein bisschen komisch, ne? Also,
ja, es ist ein sehr komisches Gefühl für uns.
Ja, es ist halt auch, weil es ist Null-Finale für irgendwas.
Nee.
Es ist ein Aufbruch.
Es ist ein Aufbruch und du willst eigentlich wissen, wie geht's denn jetzt los? Also jetzt
wie geht's denn jetzt weiter?
Die Crew hat sich gefangen. Wir wollen wissen, wie die Beziehung weitergeht, wie es mit den Leuten weitergeht, wie dieses ganze Welt weitergeht. Ja, wird denn Deo nochmal rauskommen? Was ist denn mit unserem Superschurken? Kommt der nochmal? Und. Und dann ist einfach Schluss. Und das Licht ist aus.
Ja, da frage ich mich halt so, also diese Chow Dai, das haben sie sich jetzt auch so ein bisschen aus dem Arsch gezogen, ne?
Ja.
So, jetzt sind die auf einmal da, oh, jetzt brauchen wir noch eine Fraktion, wobei ich eigentlich das Gefühl hatte, wir haben da eigentlich genug Sachen stehen. Also, ne, wir haben hier Dion und wir haben
Makronesien
und wer weiß, was mit Freeman noch, also ob der nochmal irgendwo an irgendeinem Ende aus seiner Raupe wieder rauskommt. Oder auch irgendwas macht oder so. Also da wollten sie jetzt natürlich nochmal Stoff geben. Und was auch echt ein bisschen frech ist, ist Fredericks da abzuknallen und sie gleich zu ersetzen. Also da haben sie ja offensichtlich auch sich gedacht, nee, die müssen wir jetzt ersetzen durch die, warum auch immer. Also ich sehe jetzt die Rolle.
Ich glaube, sie kam mit der Schauspielerin vielleicht nicht so.
Keine Ahnung, aber sie haben ja jetzt quasi.
Aber sie haben nochmal neues Konfliktpotenzial innerhalb der Crew jetzt geschaffen.
Ich würde sagen, sie haben eigentlich charakterlich die gleiche Person nochmal neu genommen. So. Also, dass sie wirklich dann auch noch so ein Implantat hat und irgendwie auch eine super Pilotin ist auf ihre Weise und solche Sachen. Ich weiß ja nicht. Also das wäre so auf meiner Negativseite. Hm. Das fand ich irgendwie seltsam. Trotzdem fand ich das total faszinierend. Also das geht ja alles flott durch. Du hast einen schönen Konflikt. Es gibt lustige Action. Und es gibt halt viel, was ich seit der ersten Staffel an Sequest mag. Also gerade diese Props und wie man untereinander so funktioniert und solche Sachen, das haben sie jetzt auch nochmal so richtig aufgefahren. Ich bin total hin und her gerissen von dieser Folge.
Ja.
Weil es auch die letzte ist.
Und eigentlich willst du wissen, wie es weitergeht?
Du willst wissen, wie es weitergeht? Also vielleicht hätte sich Sequest jetzt hier irgendwie am eigenen Schopf aus dem Ozean gezogen und dann noch was Tolles draus gemacht. Vielleicht wäre es furchtbar albern geworden. Keine Ahnung. Aber unterhaltsam war es auch. Und ich gebe 3 Delfine. So, weil ja, ich jetzt einfach auch Bock habe, weiterzugucken. Was aber leider nicht dicht. Schade. Ja. Aber 3 Delfine. Sehr gerne.
3 Delfine. Ja. Und auch zum letzten Mal habe ich Meeresfakten für euch.
Oh nein.
Ja. Und nachdem jetzt alle Otter-Fans sind und schon alle Delfin- und Walfans waren, möchte ich jetzt noch Oktopusse euch ans Herz legen. Ja, weil das ja wirklich sehr intelligente und soziale Tiere sind. Und da gibt es auch einen schönen SBR-Wissen-Podcast. Wie intelligent und sozial sind Kraken wirklich? Und bisher hatte man ja Oktopusse immer nur als böse Tiere und Monster in Filmen und Büchern. Also man denkt nur an Jules Verne, da ja, wird ja die Nautilus vom Oktopus angegriffen. Oder man kennt es als frittierte Stücke auf dem Teller zum Essen.
Ja.
Oder als Fußballorakel. Aber in neuester Zeit sind sie sehr beliebt bei Kindern als Kuscheltiere. Also es gibt überall so kleine Oktopus-Kuscheltiere. Und ich muss sagen, zu Recht, weil sie zählen wirklich mit zu den intelligentesten Tieren, die wir hier auf der Welt haben. Und sie haben auch ganz viele Besonderheiten. Also sie haben 8 Arme, daher Okta, 8 kommt ja der Name. Und die haben nicht nur super viele Saugnäpfe, was man ja so kennt von den Tintenfischen, sondern in diesen Armen sind auch Millionen von Nervenzellen. Und dann haben sie 3 Herzen und einen weichen, gummiartigen Körper ohne Skelett. Ja, und Oktopus ist ja so der lateinische Name von Okto halt, also griechisch für 8. Und in Deutschland heißen sie ja Kraken bei uns, aber der gemeine Krake ist nur einer von 300 Oktopusarten. Also da gibt es ganz viele mehr und Oktopusse gehören wiederum zu den Tintenfischen, die dann zu den Kopffüßern gehören. Also gibt es noch ganz, ganz viele Tiere, in den Weltmeeren zu Hause sind. Die leben sowohl in Gefangenschaft als auch in Freiheit und können bis zu 2 Jahre alt werden, sind aber eher Einzelgänger. Und wenn man die jetzt so in einer Kolonie hält, so ein, ja, so einer Fischfarm, verschiedene Oktopusse zusammen, ist das eigentlich gar nicht so gut für die, weil die ja eher ihre Ruhe haben wollen.
Ich finde das mit den 2 Jahren immer so krass. Also, die sind ja sehr intelligent. Und dass die das so schnell schaffen, find ich immer unglaublich beeindruckend.
Mhm.
So, normalerweise, also ich war mit 2 Jahren nicht so schlau.
frag mich mal. Ja, und die haben auch viele Tricks. Man sagt ja immer so, Intelligenz ist die Benutzung von Werkzeugen. Das können sie auch. Also, es gibt einen Löscherkrake, der nimmt so abgerissene Tentakel giftiger Quallen und bewaffnet sich damit. Dann gibt es einen Kokosnuss-Oktopus, der nimmt Kokosnussschalen als mobiles Versteck, also so als Mobile Home. Und andere Oktopusse kooperieren mit Fischen, um Beute zu jagen. Also nicht nur Delfine, die miteinander kooperieren, sondern auch Oktopusse. Und dann, was man ja noch kennt, ist ja, dass sie sich so gut tarnen können. Also sie können ihre Muskeln anspannen in ihren Armen. Mhm. Und damit können sie sich nicht nur Größe und Form verändern, sondern auch die Form der Pigmentzellen in der Haut und können sich dadurch farblich an die Umgebung anpassen. Und da gibt es den Mimik-Oktopus, der kann das ganz besonders gut. Ja, und dann können sie auch oft die andere Tierarten nachahmen in der Bewegung und täuschen damit halt Fressfeinde, weil die denken, das ist dann was ganz anderes. Und ich hatte ja schon mal berichtet von diesem Intelligenztest mit diesen Futterkisten, wo man ja gesagt hat, dass sie sehr schlau sind. Und man hat das jetzt auch näher untersucht. Also die haben ein sehr großes Gehirn- und Nervensystem. über 100 Millionen Nervenzellen und das sind die einzigen wirbellosen Tiere, die so viele haben. Und zwei Drittel davon befinden sich nicht im Kopf, also unsere meisten Nervenzellen bei uns sind ja im Gehirn im Kopf, sondern in den Tentakeln und sammeln da die Information und das Gehirn im Kopf ist nur dafür zuständig, diese ganzen Informationen so zusammenzusteuern, also diese acht Arme zu koordinieren. Und man sagt auch, die sind ähnlich intelligent wie Delfine, Elefanten oder Affen. Und dadurch, was du ja gesagt hast, ist sie so kurz leben und auch nicht mit ihren Eltern aufwachsen, müssen sie alles selbst lernen. Also sie lernen nicht so generationsübergreifend, so wie wir gelernt haben, wie wir essen sollen mit Messer und Gabel und alles und überhaupt und laufen, sondern die erarbeiten sich alles selbst.
Ja, es sind so richtig Aliens, ne?
Also, richtig krass, ist, ja. Ja, und da sie auch Schmerzen, Angst und Leid empfinden können, wurden sie mit der letzten EU-Reform vom Tierschutzgesetz auch mit auf die Liste aufgenommen, also unter ein Tierschutzgesetz gestellt und sind damit die ersten wirbellosen Tiere, die da überhaupt aufgenommen wurden. Ja, und man macht jetzt nicht nur Intelligenzforschung an diesen Tieren oder halt auch Forschung über Nervenzellen, sondern auch, wir hatten ja schon mal, dass man versucht, die Natur nachzuahmen, Bionik, das hatte ich ganz am Anfang mal vorgestellt im Darwin-Pod, und versucht das jetzt nachzuahmen in der Softrobotik, weil sie haben ja kein Skelett und können sich auch in super kleine Öffnungen quetschen. Das sieht man ja manchmal in Aquarien, wenn die da in Flaschen reingehen, um darin zu schlafen oder in irgendwelche Vasen. Aber haben... Also können sich da reinquetschen, aber haben auch andererseits so viel Kraft, dass sie ja geschlossene Gläser öffnen können und so. Und wenn man das halt irgendwie in den Roboter reinbauen könnte, wäre das ja schon cool.
Ja.
Ja, also nicht nur ein Herz für Delfine, sondern auch noch ein Herz für Oktopusse.
Ja, und so alles, was da schwimmt und,
ja.
Und Sachen macht und so. Und ja.
Der Ozean ist eine super spannende Welt, von der wir kaum was wissen.
Und esst nicht so viel Tintenfischringe.
Nein.
Würde ich sagen.
Ja, und ich würde sagen, damit tauchen wir wieder auf. Hier mache ich ja normalerweise immer den Aufruf zu irgendwelchen Audiobeiträgen, zu Science-Fakten oder Folgenbewertung. Könnt ihr uns gerne weiterschicken. Aber ich hätte noch einen anderen Aufruf. Wir sind ja jetzt mitten in der Staffel, haben wir aufgehört.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber wir hören ja noch nicht auf. Das heißt, wir können aufrufen und ihr könnt immer noch Dinge tun und sie werden in diesem Podcast passieren.
Ja, und ich habe auch auf der Sequest DSV Fandom Homepage noch so ein paar Pitches gefunden für Staffeln, die schon geplant waren. Und da möchte ich dir mal ein paar vorstellen, was so hätte noch passieren können.
Ja, also es waren ja jetzt nicht nur so Fanpitches, ne, sondern...
Ja, also die waren richtig schon dabei. Also eine Folge sollte heißen In Vaters Footsteps, also in des Vaters Fußstapfen. Und da geht es wieder mal um Lukas, hatten wir ja lange nicht. Und sein Vater hat überlebt in einer Kryostasis-Kapsel, also diese 10 Jahre, wo Lukas jetzt weg war.
Mhm.
Ja, und er versucht jetzt seinen Vater zu finden und die Chaudai, da haben wir unsere Gegenspieler, unsere neuen, haben auch Interesse an ihm und seiner Forschung. Also das klingt schon sehr spannend. Dann haben wir noch ein anderer, Deaths of Deceit, der wird Captain Hudsons Vater, also von seiner Familie wissen wir ja noch gar nicht viel, außer dass er wohl Geld hat. Also
und dass sie Billard gespielt haben zusammen.
Ja. Ja, und der wird in einen Staatsstreich verwickelt.
Natürlich, drunter geht nicht.
Wo Burn, also mit der Makronesien, die Kontrolle über Deon International gewinnen möchte. Weil Deon hat neue Space-Waffen entwickelt, die Sequest aus dem Orbit treffen könnten. Und Hudson und General Stassi und Larry Deon arbeiten zusammen und holen so einen Gegenschlag aus und wollen im Gegenzug Makronesien übernehmen. Mhm. Und die Folge hätte ich sehen wollen.
Ja.
Ja, und dann geht es noch weiter mit Hudson. About Face wird Hudson von Makronesien entführt und chirurgisch verändert. Ein chirurgisch veränderter Doppelgänger versucht, die Sequest zu infiltrieren.
Klassiker, ja.
Ja, und Hudson erlebt derweil auf einer Art Insel eine so eine Art heile Welt mit einem Haus in der Familie. Also alles, was er nicht hatte, so ein bisschen den Inner Light.
Geil.
Das ja, dann habe ich nur einen Titel, The Horizon Crew, wo halt Buch und Regie von Jonathan Brandis kommen sollten. Hm. Wo ich nicht weiß, was dabei rausgekommen wäre. Und dann noch The Vault, wo die Sequest für 48 Stunden im Trockendock liegt. Und O'Neill, Lucas und Deckwood und Dr. Perry ziehen los auf eine gefährliche Mission. Das wäre auch nur. Also die Boys und die Ärztin, die wir jetzt noch gar nicht hatten, gehen auf Geheimmission.
Deckwood habe ich auch ein bisschen vermisst, die letzten.
Ja, ja so, der also, war so ein bisschen nicht mehr so dabei.
Aber da haben sie sich wohl dran erinnert. Ja, klingt alles cool.
Klingt cool, ja. Und
Die hatten Ideen, verdammt.
Die hatten echt noch Ideen, ja.
Ja, die wollten was damit machen nochmal, ja.
Ja, und diese Staatsstreich und Gegenstaatsstreich mit General Stassi und Hudson, ja, das hätte ich sehen wollen. Mhm. Das hätte ich sehen wollen. Aber auch hier dieser falsche Hudson-Doppelgänger auf der Sequest, also echt noch gute Sachen dabei. Ja, und jetzt kommt mein Aufruf an euch. Macht uns einen Pitch. Muss nicht groß sein, einfach nur so ein bisschen, schreibt uns, erzählt uns, was hättet ihr noch gern sehen sollen? Ja, wir haben noch über 10 Folgen, die wir hätten bringen können in der Staffel oder 10 Folgen. Was fehlt euch noch? Was hätten wir jetzt gern noch bei Sequest sehen wollen? Wir werden auch einen Pitch machen und das
ja,
machen.
Ich mache mir mal Gedanken.
Ja. Und dann sammeln wir mal und schauen mal, ob wir die Staffel 3 noch durch voll kriegen und vielleicht auch ein bisschen was für eine Staffel 4 hätten.
Ein Cliffhanger. Einen besseren.
Und einen Cliffhanger.
Jeder
besser
von euch da draußen kriegt einen besseren Cliffhanger hin als das Ende von Staffel 2. So.
Ja.
Das Matthias, ist das Niveau.
Du kennst deinen Auftrag.
Oh ja, schön.
Ja,
sehr
also
ja.
Wir machen so ein bisschen What We Left Behind für Sequest.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, apropos.
What We Left Behind, ja.
What leaven wir denn so behind? Also das hier war nicht die letzte Folge dieses Podcasts.
Ja, definitiv.
Das definitiv nicht. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen, denn während wir das aufnehmen, ist hier gerade so richtig krasse Vorweihnachtszeit. Wir gönnen uns so 4 Wochen. Und in 4 Wochen kommt die große Abschlussfazit über alles Staffeln, Serie, Folge. Das können wir schon mal versprechen.
Ja.
Und danach machen wir weiter. Und zwar wenn wir hier einfach nicht mehr jede zweite Woche, aber wenn wir Lust haben und auch nicht so unregelmäßig, dass immer halbe Jahre dazwischen stecken werden, einfach Sachen besprechen, die irgendwie so einen losen maritimen Bezug haben, oder?
Ja, es gibt ja noch andere Serien und Filme, unter Wasser, über Wasser.
Und da gucken wir mal.
Es gibt da noch so ein Watch.
Stimmt. Es gibt da noch diese Insel Hawaii zum Beispiel.
Ja.
Aber es gibt ja auch ganz viel anderes. Also das
ja.
Ist ja die Spannbreite wie Baywatch-Jagd auf Roter Oktober, in der wir uns da bewegen können. Ne?
Ja, und irgendwann müssen wir uns ja auch nochmal so ein paar Klassiker widmen.
Ja.
Wo denn eigentlich Steven Spielberg und Roy Scheider herkommen, ja, was er eigentlich auch hier alles geebnet hat, was mit Sequest zu tun hat, ja, weil ohne den Weißen Hai wird es Sequest nicht geben, bin ich der Meinung.
Ja, zum Beispiel, ne, also der Weiße Hai ist ein ganz klarer Kandidat, solche Geschichten.
Ja, und vielleicht noch eine und die andere Sache, lasst euch überraschen.
Vielleicht bewegen wir uns ja thematisch auch nochmal ganz woanders hin in einem anderen Projekt. Aber auch das werden wir hier verkünden. Also, was ich und Sabine sagen wollen, jetzt nicht deabonnieren.
Nein.
Nein, bitte nicht.
nicht traurig werden.
Wir kommen auch auf jeden Fall wieder und wir reden noch ganz, ganz viel in dieses Internet und machen weiter Podcast. Nach Siegfest.
Nach Siegfest.
Aber erstmal gibt es noch das große Fazit, das große über alles.
Und dann noch ein paar kleine Bonbons.
Genau.
Also, wir wünschen allen, die das jetzt ein schönes Weihnachtsfest gehabt zu haben, wenn die Folge rauskommt.
Ja, schön, dass ihr so gut ins neue Jahr gekommen seid.
Und bleibt uns 2026 auch erhalten. Wir haben Lust, wir machen weiter und ich hoffe, ihr habt Lust, uns weiter zuzuhören.
Eine Kleinigkeit habe ich noch.
Ja.
Es wird jetzt nach dieser Folge der letzte Song auf der Davenport-Playlist erscheinen. Ich weiß schon, was es ist.
Okay, ich lasse mich überraschen.
Du müsstest es theoretisch wissen. Aber ich weiß, dass du es praktisch nicht weißt und das finde ich sehr gut.
Ich habe es garantiert vergessen. Wir haben bestimmt drüber gesprochen, aber ich habe es... Ich weiß, dass du mir auch mal was erzählt hast, aber ich habe es vergessen.
Und damit ist sie dann auch durch. Und dann könnt ihr sie jetzt einmal bitte von vorne hören.
Mehrere Stunden.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Und ansonsten bleiben wir offen.
Die Kanäle bleiben offen.
Genau.
Ihr, wie immer, also ihr könnt uns kontaktieren über Mastodon, über Blue Sky, jeweils unter @davenport, über die Kommentarfunktion auf der Website oder einfach per E-Mail unter davenport@web.de. Schickt uns eure Season 3 Pitches, Season 4 Pitches. Gern auch was völlig Abgedrehtes.
Ja, oder Siegfest, der Film.
Ja, Siegfest, der Film. Ja. Firefly hat es geschafft. Warum nicht Siegfest? Gerne auch, mit welchen Schauspielern ihr das heute dann verfilmt sehen wolltet, weil einige Schauspieler haben wir ja leider schon verloren. Haut raus, haut in die Tasten. Schickt uns Sprachnachrichten. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Und ich muss mir jetzt einen tollen Plot überlegen.
Ich auch.
Also dann. Es war mir ein Fest.
Es war mir ein Fest.
Es hat Spaß gemacht. Wir haben es geschafft. Die erste Serie ist komplett durchbesprochen. 3 Staffeln. Wer hätte das gedacht, ja?
Auf die nächsten. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Thank you.